Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Popcorn-Culture-HörerInnen, Movie- und Serien-Freaks, Netflix und Disney Plus und Apple und wie sie alle heißen, Begeisterte. Wir begrüßen uns, euch natürlich, meine ich, uns begrüßen wir natürlich auch, aber vor allen Dingen euch zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Hier ist der Jay aus Frankfurt zugeschaltet. Ich darf heute mal die Begrüßung machen. Das ist eine große Ehre. Und ich begrüße die wundervolle Jana in der Schweiz.
Hallo, 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 hallo.
Und den Manu, der sitzt neben ihr ebenfalls in der Schweiz.
Ja, ja, hello again.
Im schönen grauen Zürich.
So ja. Ist es. Und Frankfurt ist auch grau. Sehr, sehr grau heute. Naja, und wir haben uns passend zur Jahreszeit überlegt, dass wir heute mal über... ja, so die Weihnachtsstimmung und Weihnachtsfilme oder Serien, die wir zu Weihnachten gucken oder so, mal sprechen wollen. Also irgendwie haben wir uns, wir wollten eigentlich erst über die Serie Achtsam Morden sprechen, aber dann hat keiner geschafft, sich so anständig vorzubereiten, dass wir gedacht haben, wir switchen. Und
du hättest das jetzt nicht erzählen müssen.
Hätte ich nicht erzählen müssen. Ja, das ist das Problem mit dem Jay, der ist immer zu ehrlich. Ja. Der gibt seine Verfehlungen meistens on air und überall zu. Ja. Damit muss man rechnen. Aber vielleicht reichen wir das ja im nächsten Jahr nochmal nach oder haben dann eben neue Dinge auf dem Zettel, die auch viel besser sind. Das wird sich dann zeigen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es wartet. Ich glaube, es kommt ein gutes Serienjahr auf uns zu. Es gibt zwar viele Sequels, aber Sequels von tollen Serien, wo man irgendwie sich auf eine weitere Staffel auch freut. Und also ich denke, da wartet nächstes Jahr einiges auf uns.
Es gibt auch viele, viele zweite Staffeln, wo wir die ersten Staffeln besprochen haben. Stimmt, ich glaube, es gibt eine zweite Staffel zu Beef. Dem Film mit der Serie mit Ellie Wong und über die Road Rage. Ja, dazu gibt es die zweite Staffel, glaube ich. Und zum Beispiel auch zu Last of Us, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da kommt auch die zweite. Also auch viel, was wir schon thematisiert haben, wo da noch einiges da auf uns zukommt.
Genau, und wenn die richtig gut sind, dann ist es, verbietet uns ja keiner, auch ein zweites Mal so über eine richtig gute Serie zu sprechen.
Eben. So ist es.
Stimmt, ja. Aber heute wollten wir so einfach so weihnachtlich uns ein bisschen eingrooven.
Wir wollten ein bisschen, ein bisschen weihnachtlich uns das ein bisschen flauschig, fluffig, kuschelig machen. Ich würde jetzt sagen, wir zünden hier auch noch die imaginäre Kerze an.
Ja, ja, so ein bisschen, hätte ich das gewusst, hätte ich mir ein bisschen Lametta über die Glatze kleben können.
Das hätte ich jetzt sehr gerne gesehen, Manu. Das ist wirklich wahr. Aber wie geht's euch beiden denn jetzt in diesem ausklingenden Jahr und auf Weihnachten zugehen?
Ja, also ich würde sagen, ich habe doch ein ganz beträchtliches Erholungsbedürfnis angestaut und freue mich sehr auf die Tage. Ganz unbelastet sind die allerdings nicht. Also aus verschiedenen Gründen, auch privaterseits, ist es nicht das einfachste Jahr gewesen, das hier zum Abschluss kommt. Und mein Vater wird, um nur ein Beispiel zu nennen, wahrscheinlich Weihnachten wieder im Spital verbringen und dann muss man gucken, können wir ihn holen, um zu feiern und wieder zurückbringen, weil er gesundheitlich sehr angeschlagen ist, auch nach einem Hirnschlag, den er hatte vor 6-7 Wochen. So, das ist alles so ein bisschen dann verkompliziert die Sache und betrübt auch so ein bisschen das Weihnachtserlebnis, wie soll ich sagen? Es ist ja schön, in der Familie zusammen zu sein, aber man hat halt dann auch die Not gewisser Situationen so vor Augen. Aber ich freue mich trotzdem. Also ich freue mich auf die Tage und habe auch ein bisschen vorgehabt, so ein paar Dinge nachzunetflixen.
Ja. mir geht's ähnlich. Ich hatte so gefühlt, der Arbeitspeak dieses Jahres war für mich irgendwie so September, Oktober, würde ich jetzt mal sagen. Und im November war es dann das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, ich kann den Horizont wieder sehen. Und jetzt wird's langsam irgendwie ruhiger. Und ich merke auch, dass ich aber auch in mir irgendwie so das Gefühl habe, ich werde jetzt auch ruhiger. Und ich habe jetzt auch ein totales Harmoniebedürfnis. So. Und das schlägt sich dann auch so ein bisschen auf meinen Film- und Serienkonsum wieder. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber dass ich dann so merke, so, ich glaube, ich würde jetzt nicht zu Weihnachten anfangen, mir irgendwie ein Splatter oder Horrorserie reinzwiebeln oder sowas, sondern ich brauch's dann doch schon tatsächlich gemütlich und heimelig,
ja,
wie man so sagt. Ja. Und auch ein bisschen, also ich guck dann auch, das ist auch für mich eine Zeit, wo ich dann auch Sachen gucke, die ich jedes Jahr zu dieser Zeit schaue. So, das merke ich auch, dass irgendwie so, wenn ich so Ruhe haben will, dann gucke ich auch gerne Filme oder Serien, die irgendwie so für mich Klassiker sind zu dieser Zeit.
Mhm. Ja.
Was bei dir, Jay?
Bei mir, ich war jetzt bis Anfang Dezember, war gerade Oktober, November bei mir super voll. Also wirklich mit Konzerten, mit Veranstaltungen, nach Zürich kommen zum Podcast Festival, nach München, Hossa Talk Live und so weiter. Also es war wirklich, also jedes Wochenende irgendwas. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt ganz schön durch. Jetzt so gerade so in der letzten Woche habe ich mich jetzt wieder so ein bisschen regeneriert, aber ich habe gerade gar keinen Bock mehr. bin echt alle. Also war alles schöne Sachen, hat Spaß gemacht und so, aber ich neige dazu, mich im Herbst immer ein bisschen zu übernehmen. Und der Herbst ist bei mir immer schwierig, weil stimmungsmäßig bin ich anfällig für so dunkle Melancholie und solche Sachen. Und auch so wettermäßig, ich bin sehr wetterfühlig. Ich bin dann oft super müde, wenn das immer so temperaturmäßig hin und her geht. Und dann dazu diese ganzen Veranstaltungen. Es ist einfach, aber egal. Von daher freue ich mich jetzt auf den Dezember. Ich predige noch einmal bei uns in der Gemeinde und dann war es das dann auch wirklich für dieses Jahr. Und ja, bin ganz froh. Wir haben dieses Jahr bei uns zu Hause zu Heiligabend volle Hütte. Also wirklich, wir sind zu neunt. Schwiegereltern kommen, die Schwester meiner Frau mit ihrem Mann und dessen Sohn, die kommen aus Frankreich. Und ehrlich gesagt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Volle Hütte und ich sehe jetzt schon meine Sozialphobie-Barometer auf Rot laufen.
I feel you.
Von daher versuche ich jetzt so vorzugucken. Also mich anzufüllen mit lauter, so wie Frederik die Maus, ne, so mit lauter guten Filmen und Serien, die mich, weil ich weiß, dann zu Weihnachten kann ich das wahrscheinlich relativ wenig tun und muss da irgendwie durch.
okay. Ja. Aber wie geht's euch denn in Sachen Weihnachts-Content auf Netflix und Disney und so weiter? Ist es jetzt bei euch so, wenn sich die Dinge so verdichten im Herbst auf Ende Jahr, dass ihr dann ein großes Bedürfnis anstaut, jetzt in diese Weihnachtsatmosphäre einzutauchen und Weihnachtsfilme zu gucken? Oder dass ihr dann denkt, ich bin so im Stress, da kommt gar keine Adventsstimmung auf und da mag ich mir jetzt auch nicht noch irgendwelche Nikolausfilme angucken oder so.
Für mich ist das voll der Gegenpol dazu. Also ich bin im Stress und ich kann auch nicht so diesen Weihnachtstrubel in der Stadt, so, das stresst mich auch so, dieser Konsumrausch irgendwie um mich rum. Ich mache mich davon nicht frei, ich werde auch irgendwann noch Weihnachtsgeschenke kaufen müssen, so. Aber ich merke, dass ich dann so bei Netflix, sobald dann so die ersten Weihnachtsfilme irgendwie wieder angezeigt werden im Algorithmus, ist das schon was für mich, wo ich so eintauchen kann. Ihr dürft mich jetzt auch auslachen, ich habe das auch vorher schon angekündigt. Ich brauche das auch quasi als Gegenpol. Ich gucke auch so diese ganzen Hallmark-Filme. Die beiden Herren wussten, glaube ich, nicht so genau, was das ist.
Nee, nie gehört, richtig.
Euer Algorithmus funktioniert ja vermutlich ein bisschen anders als meiner.
Ja, definitiv.
Das ist ein Channel eine Produktionsfirma und die machen einfach unglaublich viele Weihnachtsfilme und die sind so ausgelegt, dass da wirklich kannst du mit Kindern von 5 bis Grannies bis 95 gucken, da passiert quasi nichts, das ist ultra vorhersehbar, das ist quasi als wenn Rosamunde Pilcher in Weihnachten.
Ja.
Also es durch irgendeinen Zufall kommt eine Frau oder ein Mann in eine Kleinstadt, wo ganz viele schöne Weihnachtsbäume stehen, alles schön dekoriert ist und es gibt eine Liebesgeschichte und am Ende küssen sie sich das erste Mal und dann sagen sie sich auch direkt, dass sie sich lieben und dann wird eigentlich gefühlt auch dann geheiratet und dann ist das Weihnachtswunder perfekt. Und ich brauche das total als Gegenpol. Ich drifte dann da so wirklich so rein. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Protagonisten heißen danach. Das ist mir auch komplett egal. So, aber ich brauche so dieses Gefühl von heiler Welt, was mir diese Filme irgendwie so vorgaukeln. Ich bin ja nicht naiv so, aber ich brauche das irgendwie so gegen diesen ganzen Jahresendstress, so ein Gefühl von, vielleicht gibt's irgendwo ein kleines Dörfchen, wo es wirklich so ist oder wo wirklich sowas passiert ist und wo mein Kopf einfach wirklich auch ausgehen kann. Und ja, das, und ich ziehe mir die alle rein. Also nicht alle. Ich muss schon irgendwie ein bisschen ansprechend sein, aber ich sag mal so, da alles schon ein royaler Weihnachtswinter, Christmas in Town, verliebt im Schnee, mein Weihnachtsprinz. Oh. Weiß nicht, Winter Castle, Weihnachten im Kopf, süße Weihnachten. With Love Christmas, ein Text for Christmas, eine zweite Chance zu Weihnachten, das Weihnachtsgeheimnis.
Die Weihnachtsbäckerei, Weihnachtswünsche für den Chef. Also da, das hört ja nicht mehr auf. Nein. Das ist ja eine völlig neue Welt, die sich Jana, hier erschließt, Jana.
Ich muss ja wirklich sagen, wenn ich allein die Titel höre, da will ich Reise ausnehmen und schreiend aus dem Haus laufen, glaube ich. Aber vielleicht kannst
du mir das mal erklären. Einfach mal ich wollte nur ganz kurz, schaut euch gerne auch mal die Bilder zu den Titeln an, weil das ist auch ganz schlimm.
Ich glaube, die brauche ich mir nicht mehr anzugucken, die sehe ich quasi schon vor mir. Aber vielleicht kannst du mir das mal erklären. Meine Frau guckt ja auch ganz gerne so eine Art von Serien, die so absehbar sind und so. Mhm. Und ich denke dann immer, ja, okay, ich will da ja nicht drüber urteilen oder zu Gericht sitzen, aber ich merke dann irgendwie, naja, wenn man eh schon weiß, wie das ganze Ding ausgeht, wie ich verstehe das irgendwie, glaube ich, nicht. Erklär doch mal ein bisschen, was daran so schön ist. Also
ich glaube, ein Aspekt, und das hat man auch, glaube ich, mal ein bisschen erforscht, ist, unser Gehirn funktioniert ja so, dass es irgendwie, das wisst ihr ja auch, man hat eine gewisse Erwartungshaltung und wenn das erfüllt wird, werden Hormone ausgeschüttet. Und das sind so positive Hormone. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dopamine, Endorphine oder was, auf jeden Fall Glückshormone. Und so funktioniert es eben auch bei Filmen. Man kann irgendwie, es gibt ja immer diesen Moment in Filmen, wo man so Plot-Twist oder Mindfuck-Filme, wo dann auf einmal irgendwas passiert und denkst so, what the fuck? So. Und das regt einen dann ja eher auf, nicht im Negativen, sondern einfach so Adrenalin, wo man denkt, okay, what, was geht hier jetzt so? Und das funktioniert halt genau andersrum. Es ist halt total beruhigend. Es ist beruhigend, weil der Kopf eigentlich schon weiß, was alles passiert und es sind keine Überraschungen und es ist total vorhersehbar. Und das ist für das Gehirn, zumindest erkläre ich mir das so immer, ist für das Gehirn total beruhigend und na, für mich ist es halt auch so, die Weihnachtsfeiertage, ähnlich wie bei dir, Manu, oder auch bei dir, Jay, so, ne, es sind immer wieder neue Konstellationen in der Familie, verändern sich Dinge und es ist nicht immer alles konfliktfrei, besonders nicht die Weihnachtsfeiertage. Ja. Und für mich ist das eben in dem Sinne wirklich auch nochmal so ein Gegenpol dazu, als dass es eben super vorhersehbar ist und für mich was total Beruhigendes hat, wenn ich diese Filme schaue und gleichzeitig aber auch weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Weihnachten vor mir, wo es vielleicht Konflikte gibt oder wo ich irgendwie auch, also ich bin zu Besuch bei meinen Schwestern und da habe ich natürlich auch kein eigenes Zimmer oder sowas und da ist dann noch ein Geburtstag und dann fahren wir noch zu den Eltern und auch da gab es in diesem Jahr irgendwie, war auch viel los und es ist eben nicht, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so ein Weihnachten gefeiert habe, wo ich sagen würde, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen war.
Ja.
Und gerade deswegen beruhigen mich diese Filme oder machen irgendwie was mit mir, dass ich das Gefühl habe, so da ist so heile Welt.
Das ist ja witzig eigentlich, dass man dann eine gewisse Unberechenbarkeit im Blick auf das tatsächliche Weihnachtsfest mit Familien und Eltern, mit Spannungen und mit Ungewissheiten, wie kommt das raus, wie wird das atmosphärisch und dann auch oft organisatorisch, logistisch, also wenn man dann Leute beherbergt und dann für 10 Leute irgendwie das halbe Wohnzimmer umbauen muss oder was auch immer. Also da diese Unwägbarkeiten kompensiert dann mit einer Erwartungssicherheit in den Serien- und Filmkonsum. Ein bisschen kenne ich das ja auch jetzt nicht. Ich schaue jetzt nicht Filme, die quasi diese weihnachtliche Harmonieatmosphäre verbreiten, aber so Actionfilme, diejenigen, die ich richtig gerne mag, die sind natürlich auch absolut erwartungssicher. Also ich, da weißt du, am Anfang, da ist irgendwie der Protagonist und dann kommt seine Frau und seine Kinder kommen ums Leben oder werden umgebracht und dann weißt du genau, die werden dann alle sterben. Der wird die jetzt, all die Täter, die ganze Mafia, die da involviert ist oder so, die werden, der ganze Film baut sich auf den Moment, an dem dann der Protagonist Rache nimmt und die werden alle draufgehen und das weißt du. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich dann schon sehr enttäuscht. Also es ist die Erwartungssicherheit, die habe ich bei vielen Filmen, die ich gerne mag, eigentlich auch. Ja. Oder bist du anders gestrickt, Jay, an der Stelle?
Ja, ich kenne schon, also gerade so was Actionfilme angeht, schon auch das Bedürfnis, dass man seinen Showdown haben will und dass der dann auch gefälligst ordentlich ausgeht. Wobei ich von meiner Strickart immer begeistert bin, wenn mich ein Film tatsächlich oder eine Serie tatsächlich überrascht oder sich Dinge traut, die man nicht erwartet und die vielleicht ein bisschen gegen die Spur laufen oder gar sogar infam sind, weil plötzlich irgendeine wichtige Person stirbt oder so.
Und grundsätzlich gebe ich dir recht, halt nicht zu Weihnachten für mich.
Ja, da gibt's bei mir tatsächlich nicht, also so film- und serienmäßig bin ich gar nicht auf Weihnachten ausgelegt. Also ich suche da das, was ich immer in Serien und in Filmen suche, schon einen Eskapismus in eine andere Welt, so. Aber ich suche jetzt nicht weihnachtsstimmungsmäßig was extra für diese Jahreszeit Zugehöriges, so, sondern da, ich bin ganz froh, wenn das, also genau, da ändert sich an meinem Konsumverhalten eigentlich nichts unbedingt. Und auch, ob ich meinetwegen jetzt eher Arthouse-Sachen gucke oder Action, Trivial-Action, das liegt auch nicht an der Jahreszeit, sondern eher daran, ob ich aufnahmefähig bin oder nicht. Also ich würde auch sagen, zurzeit steht mir der Sinn nicht so nach kompliziertem Arthouse, ne, aber genau, aber deswegen gucke ich nicht extra Wohlfühlkino oder so. Also, ja.
Also ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Frage endgültig zu klären, ob Stirb langsam, Die Hard ein Weihnachtsfilm ist oder nicht? Weil das wird ja rege diskutiert und jedes Jahr, also so sicher wie Mariah Carey auftaucht, kommt wieder dieser Disput auf den sozialen Medien von meistens Männern, die steif und fest behaupten, Stirb langsam wäre der ultimative Weihnachtsfilm und anderen, die dem widersprechen und finden, da ist überhaupt gar nichts Weihnachtliches dran. Vielleicht können wir das ja jetzt mal klären, dann müssen wir das nicht mehr diskutieren.
Finde ich gut, Manu.
Ja, also ich meine, dafür spricht natürlich, dass er, also zumindest die ersten beiden Teile spielen an Weihnachten zu Heiligabend. Sozusagen, also von daher könnte man grob formell dem erstmal zustimmen, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Ich finde jetzt, inhaltlich hat es nicht viel mit Weihnachten zu tun. Also finde ich auch keine metaphorischen Ebenen oder so. Aber es ist ein Film, den man sehr gut zu Weihnachten gucken kann, weil er eine Menge Spaß macht und Bruce Willis einfach eine geile Sau ist. Also.
Aber da möchte ich kurz einhaken, da würde ich mal die Frage in den Raum stellen, warum, oder wenn man so einen Film konzipiert wie Die Hard, warum entscheidet man sich dazu, den zu Weihnachtszeit spielen zu lassen? Also das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, ist ja total relativ egal, zu welcher Zeit der eigentlich spielt, ja, oder?
Ich nehme an, weil der...
Man hätte den auch...
Weil der...
Ja, man hätte den auch...
ja? Ich wollte nur sagen, ich nehme an, weil der um die Zeit angelaufen ist, zum einen, und zum anderen, weil Weihnachten immer eine Zeit ist, in der viele Menschen ins Kino gehen. Und wenn man das dann tatsächlich, wie jetzt bei Die Hard, erreicht hat, dass die Leute seit 20 Jahren darüber diskutieren, ob das nun ein als Weihnachtsfilm durchgeht oder nicht, ja, dann hast du ja das beste Werbeinstrument ever. Also das hält den Film
voll,
ja
aber nur
am Laufen.
Genau, aber nur weil der zu der Zeit anläuft, muss es ja noch nicht explizit im Film auch vorkommen oder thematisiert werden sozusagen. Also genau, das wäre jetzt nochmal so meine Überlegung oder meine Frage dazu, weil die müssen sich ja irgendwann dazu entschieden haben zu sagen so, hey, wir lassen den einfach zur Weihnachtszeit spielen und dann wird das ein Weihnachts-Action-Film.
Ja, bestimmt.
Einfach.
Also da sind bestimmt solche Überlegungen im Hintergrund und ging ja auch echt gut auf. Also ich meine, Kevin allein zu Hause ist ja zum Beispiel auch ein zur Weihnachtszeit spielender Film, der jetzt inhaltlich auch nichts direkt mit der Weihnachtsgeschichte oder so zu tun hat. Ja. Und hier funktioniert das genauso. Ne? Und es ist schon klug, marketingmäßig, das in diese Zeit zu setzen, wo er dann anläuft und die Leute sagen, ja, wir gucken jetzt mal nicht einen Nikolausfilm, sondern irgendwie so eine bisschen rotzige Komödie, Kevin allein zu Hause oder gar einen Actionfilm. Ne? Damit sprichst du nochmal vielleicht anderes Publikum an als mit den Titeln, die du vorhin vorgelesen hast, Jana.
Ja.
Es ist quasi der Weihnachtsfilm für die, also der Anti-Weihnachtsfilm eigentlich.
Ja, genau. Ja, stimmt. Gut. Also wenn man jetzt das inhaltlich noch irgendwie verorten möchte, könnte man sagen, ja, Stirb langsam ist quasi die Spiele mit diesem Kontrast zwischen der Harmonie an Weihnachten, Familie kommt zusammen, alles wird irgendwie ausgeglättet und dann wird irgendwie dieses Hochhaus von Terroristen in Beschlag genommen und die Dinge eskalieren und alles, everything turns to shit und die Toten werden dann quasi über den Aufzug runtergefahren und so. Also das könnte man sagen, inhaltlich haben die mit den Kontrast nochmal verschärft, aber wahrscheinlich, ich würde euch recht geben, dass wahrscheinlich im Vordergrund so marketingstrategische Gesichtspunkte standen. Das hast du ja auch sonst, es gibt doch ganz viele dieser ganz großen Blockbuster-Reihen. Herr der Ringe lief ja auch immer unmittelbar vor Weihnachten. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich immer irgendwie gefroren habe, wenn ich da ins Kino ging. Ja. Also es war immer in der kalten Jahreszeit. Ich glaube schon, weil Leute irgendwie an Weihnachten dann nochmal ins Kino, so den ultimativen Weihnachtsblockbuster, den wollen ja dann alle Studios noch bringen, um das alte Jahr noch auf einer guten Note zu beenden. Also finanziell meine ich jetzt.
Wie steht ihr denn, wenn wir jetzt gerade schon Die Hard hatten, wie steht ihr denn zu dem ultimativen Liebes-Weihnachtsfilm Tatsächlich Liebe?
Oh ja. Ja, wunderschön. Tatsächlich einer, den ich gerne gucke. Und auch in den letzten Jahren, doch letztes Weihnachten habe ich ihn tatsächlich auch mal gesehen, weil da habe ich dann meiner Familie gesagt, so jetzt zeige ich euch mal den ultimativen Weihnachtsfilm sozusagen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag dieses episodische.
Ich auch.
Was sich dann ja so leicht überlagert und so. Und ich finde, der ist wunderschön erzählt. Es gibt davon auch eine tolle, auch einen tollen Fan-Edit, der wirklich nochmal 20 Minuten länger ist, also der die ganzen gelöschten Szenen, und da gibt es einen ganzen Subplot, den man aus dem Kino gar nicht kennt, der geschnitten wurde, der das zurück integriert, und das macht gleich nochmal mehr Spaß. Tatsächlich Liebe ist wirklich ein schöner Film, der gut, er spielt, also auch hier spielt er ja nur mehr zu dieser Zeit, und es geht um die Frage, naja, eben um viele unterschiedliche Liebesgeschichten. Ja, aber ich mag den gerne, wirklich sehr gerne.
Also. Jana, hilf mir mal auf die Sprünge.
Du hast ihn nicht gesehen.
Nee, ich glaube nicht. Aber worum geht's denn? Ist das so Nicholas Sparks oder so? Oder ist das, was ist das denn?
Nee, das ist tatsächlich, wie Jay gesagt hat, so ein Episodenfilm. Ich glaube, der ist mittlerweile bestimmt auch schon 10 Jahre alt, Alter, oder
so. 20 Jahre oder so. Also der ist wirklich krass, Anfang 2000er.
Anfang 2000er, aber hochkarätig besetzt, so von einem sehr amüsant spielenden, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wer spielt den?
Der Hugh Grant spielt mit.
Hugh Grant spielt den Prime Minister von England zum Beispiel. Wie heißt deine Schwester? Das ist hochkarätig besetzt.
Emma Thompson,
genau.
Colin Firth,
alle.
Liam Neeson, Keira Knightley.
Alle spielen
Ach
sie
so,
mit.
Ja, ich habe das jetzt gerade aufgeschlagen.
Ja,
okay.
Danke, dass du mir weiterhilfst. Mir fallen die Namen gerade alle nicht ein.
Martin Freeman spielt auch mit.
Ja, und zwar alle in einer großartigen Rolle. Martin Freeman spielt nämlich das Stand-in für einen Film, der gedreht wird, wo er das Stand-in für eine Sexszene spielt. Also nicht der eigentliche Schauspieler ist, sondern mit dem anderen Stand-in, mit dem weiblichen, immer so halbnackt oder sogar gar nackt quasi darum sitzen muss und die müssen das Licht einstellen und währenddessen kommen die beiden sich näher und freunden sich so ein bisschen an und das ist furchtbar süß.
So schön.
Das ist wirklich lauter so sehr skurrile kleine Geschichten, die einfach ganz
nee, das habe ich voll verpasst. Da ist ja wirklich alles Rowan Atkinson, der Mr. Bean macht mit Heike Makatsch.
Heike Makatsch auch eine tolle Rolle. Heike Makatsch ist Angestellte in so einer Werbefirma und ihr Chef verliebt sich in sie. Alan Rickman verliebt sich in Heike Makatsch und Alan Rickman ist aber eigentlich mit Emma Thompson verheiratet und kauft dann für Emma Thompson eine CD und für Heike Makatsch eine Halskette und dann findet Emma Thompson die Halskette und denkt, sie ist für sie. Und dann findet sie unterm Weihnachtsbaum dann aber wieder diese CD und hat dann und merkt dann, dass ihr Mann in eine andere Frau
verliebt. Ah, aber das habe ich mal gesehen. Das ist ja, ist das dieses Cover, wo so ganz viele so Quadrate oder so drauf sind?
Ja.
Und das werden so Kurzgeschichten erzählt.
Genau.
Aber ich glaube, ich habe den ganzen Film nicht gesehen, aber gerade die Szene, die kannte ich irgendwie.
Wunderschöner
Film. Ja, siehst du, das hätte ich jetzt ja, da habe ich ja noch was vor. Was, das ist so richtig Weihnachten.
Das ist, aber wie du gesagt hast, es spielt zu Weihnachten. Und es wird auch sehr explizit thematisiert, weil die kaufen Weihnachtsgeschenke ein und sowas alles. Es geht um Weihnachtssong und auch so ein bisschen Weihnachtswunder, so ein bisschen, oder das Dinge, die man macht, die man nur zu Weihnachten macht. Genau, Weihnachtssong.
I feel it in my finger. I feel it in my toe.
Oh Gott.
Christmas is all around me.
Ja, aber jetzt müsst ihr schauen, dass ihr ihn mir nicht nochmal verderbt. Jetzt habe ich mich schon beschlossen, ihn zu gucken.
Okay.
Das war ein Buch von John Grisham. Der schreibt ja sonst immer diese Anwaltsthriller. Und der hat ein Büchlein geschrieben, das habe ich eben damals gelesen, das hieß Das Fest. Und den haben die dann verfilmt. Und verfilmt heißt das aber irgendwie Christmas with the Cranks oder irgendwie sowas. Okay. Und die Geschichte, ich habe das einfach mit Genuss gelesen, das Buch. Und den Film haben wir auch immer mal wieder geguckt.
Okay.
Da geht's um eine Kleinstadtfamilie, die in einer Straße wohnt, in der immer völlig exzessiv dann an Weihnachten, vor Weihnachten wird alles dekoriert und dann kommt der Snowman, wie heißt der nochmal, dieser leuchtende Schneemann raus und dann werden Lichterketten installiert, dass es sich blendet. Und die haben gesagt, den ganzen Scheiß machen wir nicht mehr mit. Und die Tochter hat sich irgendwie verabschiedet, weil die in Südamerika ein Austauschjahr oder irgendwas macht und die war dann weg. Und dann sagen die, jetzt sind wir mal für uns. Jetzt sparen wir alles Geld, das wir sonst ausgegeben haben, für Deko, Geschenke, Christbaum und so weiter und buchen eine Kreuzfahrt und wir verpissen uns einfach vor Weihnachten. Und dann versuchen die, Weihnachten zu boykottieren. Und dann kommt es natürlich so, dass dann die Tochter sich in letzter Sekunde doch noch anmeldet und sagt, sie würde mit ihrem Freund aus Südamerika doch noch nach Weihnachten und an Weihnachten nach Hause kommen. Und dann müssen die das alles in kürzester Zeit müssen sie dann quasi nachdekorieren und suchen noch den letzten Truthahn im Supermarkt und kaufen dann den hinterletzten Weihnachtsbaum ein, der noch irgendwie 3 intakte Äste hat und so. Das ist echt witzig zu sehen. Und da ist Weihnachten ganz explizit wirklich Thema des Films, weil sie versuchen, sich diesem amerikanischen hyperkommerzialisierten Weihnachtstrubel und diesem kleinstädtischen sozialen Druck zu entziehen, weil das ist so, da gibt's noch, wird jede Straße wird prämiert und jedes Jahr gibt's eine Straße, die dann quasi den Städtepreis gewinnt für die weihnachtlichst dekorierteste Straße und die wollen dann alle mitmachen und dann siehst du einfach diese hell erleuchteten Häuser und dann so wie eine Zahnlücke, so ein schwarzes Loch, das Haus der Cranks, die sich dem verweigert haben und so. Das ist echt köstlich. Also,
den kenne ich nicht. Cool.
Dann werfe ich auch noch mal einen Film ein. Dann kann man auch, also es ist eine deutsche Produktion, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Oben drüber, da schneit es.
Nee.
Das ist ganz witzig. den hat, ist glaube ich vom ZDF und ist auch schon ein bisschen länger her. Und das, was theologisch da so ein bisschen interessant ist, ist auch so ein Episodenfilm. Und eine Episode handelt nämlich von einem Pastor, der gerade seine Stelle wechselt und jetzt das erste Mal in seiner neuen Gemeinde ist und oder sich da bewirbt und da die Weihnachtspredigt halten muss. Und dann quasi eine Episode ist quasi davon, wie er dann damit struggelt, zu überlegen, was sagt man den Menschen eigentlich noch an Weihnachten? Mhm, und so überlegt von dem Licht oder dem Wunder und so. Und eigentlich ist die Erzählung von einem Haus in München. Und da werden so die Geschichten der Leute in dem Haus erzählt. Irgendwie die Mutter, die sich zum 25. Mal nicht gesehen fühlt und dann sagt so, ich boykottiere jetzt Weihnachten, die Scheißgans macht ihr alleine. Die Kinder kriegen keine Geschenke und dann boykottiert Weihnachten und liegt einfach in der Badewanne und macht nichts mehr. Und ganz oben in dem Haus wohnt dann eben der Pastor, der irgendwie an dieser Weihnachtspredigt feilt und den ganze Zeit den Druck von den Leuten kriegt. Ja, das muss aber was Ordentliches werden, Herr Pastor, wenn Sie Ihre erste Predigt hier an Weihnachten haben. Und das ist sehr, sehr charmant erzählt.
Und das ist ein deutscher Film,
ja,
oder?
Ja, ist ein deutscher Film, ja, genau.
Den kenne ich auch nicht.
Also der Pastor wird gespielt von Wotan Wilke-Möhring. Mhm.
Okay.
Gut, ich wenn wir jetzt schon sozusagen Tipps für Weihnachtsfilme ausgeben, dann würde ich ja nochmal sagen, ich bin ja eher derjenige, der so die metaphorische Ebene Verbindung zu Weihnachten sucht. Ne? Also Ich würde mir jetzt nicht so Bibelschinken über die Geburt Jesu oder sowas angucken. Das spricht mich einfach nicht so an. Aber es gibt durchaus, finde ich, Filme, die ich als Weihnachtsfilm bezeichnen würde, auch wenn sie nicht zu Weihnachten spielen. Zum Beispiel The Terminator ist für mich tatsächlich.
Das musst du erklären, das ist geil.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, da geht's ja um die Empfängnis des Messias. Ne? Also The Terminator ist ja die Geschichte. Ja. In der Zukunft sind die Menschen im Krieg mit den Maschinen und es gibt einen, der heißt John Connor, der ist quasi wie eine Art von Messias, der hat die Menschen aus dem tiefen Tal geholt und quasi in dem Sieg gegen die Maschinen angeführt. Und kurz bevor die Maschinen sind quasi schon besiegt. Da schicken die Maschinen einen Terminator in die Vergangenheit. Eine Maschine, der sozusagen Sarah Connor, die Mutter von John Connor ist, umbringen soll. Also Maria quasi, wenn du so willst. Ne? Die Mutter, die aber noch nicht, John Connor gibt's noch nicht. Sarah Connor ist auch noch nicht mal schwanger. Also es ist der vorgezogene Kindermord zu Bethlehem, wenn du so willst.
Ja. Sehr geil.
Der quasi verhindern soll, dass dieser John Connor je geboren wird und die Menschen dann in der Zukunft siegreich gegen die Maschinen anführen wird. Und naja, und dann schicken ja die Menschen noch einen anderen Menschen hinterher, Kyle Reese, der dann sozusagen sie beschützen soll. Sarah Connor, die natürlich von all dem nichts ahnt und nichts weiß und vom Regen in die Traufe kommt. Und dann haben wir ein wildes Action- und Horrorfeuerwerk, Mitte der 80er Jahre, James Cameron, supergeil inszeniert. Also für mich, ich bin ja einer der wenigen, die den ersten Teil mehr mögen als den zweiten, gerade weil ich ihn als den dichteren Film empfinde. Aber hier hast du quasi die Weihnachtsgeschichte, wenn du so willst.
Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Das Kind, also passt voll, finde ich. Das Kind, das eigentlich Erlöser der Menschheit werden soll und aus diesem Grund von den Mächten des Bösen, von den Robotern prophylaktisch getötet werden soll. Ja, das ist spannend. Das habe ich noch nie so gelesen. Also
ja, also wenn du drüber nachdenkst, ist schon klar, woher die Inspiration stammt. John Connor, ich meine JC. Also ich meine, das ist allein der Name drückt
schon. Wow,
jetzt sind wir aber das jetzt
Schwede.
Geht's tief. Jetzt geht's tief.
Ja, also ich meine, ich zumindest, dass die, ob bewusst oder unbewusst, die Inspiration aus daher kommt, würde mich sehr wundern, wenn James Cameron das nicht sagen würde. Also
sehr aber es ist witzig, dass du es nochmal sagst, jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, dem, was du schon gesagt hast, diese Weihnachtsblockbuster, wo wir auch so Harry Potter lief auch häufig zur Weihnachtszeit an, zumindest die ersten Teile alle. Ja. Und Harry Potter ja auch eine klassische Heldengeschichte oder die klassische Geschichte von Heldenreise, von dem Underdog, der irgendwie sich hochkämpft zum Retter der ganzen Zaubererinnen. Und ja, aber auch Herr der Ringe eben auch als Riesenblockbuster, die zu Weihnachten liefen, wie du auch schon gesagt hast, ja auch klassische Heldenreise. Also dass irgendwie so diese Heldenreisenfilme besonders auch zu dieser Weihnachtszeit häufig, also in diese Weihnachtszeit häufig auch fallen und da auch sehr gut funktionieren. Yeah. Also auch dieses gesellschaftliche Bedürfnis nach gerettet werden vielleicht auch in dieser Zeit besonders stark ist.
Naja, es ist ja
spannend.
Ist ja sozusagen auch das Fest der Wintersonnenwende, ne? Mhm. Wo du sozusagen aus der dunklen Zeit, wo es alles schwer wird, ne? Ich habe ja vorhin erzählt, November, ich bin anfällig für Melancholie und so weiter, es wird alles immer so und du sehnst dich ja nach mehr Licht und du sehnst dich nach dem Frühling und dass es irgendwie, also metaphorisch gesprochen, wieder vorangeht und wieder Säfte sprießen und Rettung gibt, so. Und von daher ist natürlich auch das Weihnachtsfest wunderbar im also liegt das an der richtigen Stelle quasi, wo die Christenheit die Geburt ihres Erlösers feiert, die dann sozusagen, und ich glaube, stimmungsmäßig greifen das solche Filme auf, auch wenn sie es nicht theologisch tun oder narrativ tun, aber stimmungsmäßig ist das einfach, glaube ich, im Menschen, also hier in unseren Breitengraden zumindest, relativ normal, dass du dich nach Erlösung sehnst. So,
ja.
Am Ende des Jahres.
Und aber was ich schon auch denke, was jetzt auf einer ganz anderen Ebene auch eine Rolle spielt für Weihnachtsfilme, es ist doch das Bedürfnis da an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit auch so gewisse memorable moments mit Familie und so zu schaffen. Vielleicht auch mit Freunden, dass man sich dann verabredet und je nach Konstellation, wenn die Kinder noch klein sind, dann sucht man sich vielleicht eben, guckt man Kevin allein zu Hause. Es gibt ja nicht wenige Familien, die das schon fast ritualisiert haben. Einmal im Jahr guckt man dann quasi mit den Kindern Kevin allein zu Hause. Und wenn die dann älter sind, jetzt unser Sohn kommt langsam in ein Alter, wo er jetzt vielleicht für Kevin allein zu Hause nicht mehr so viel übrig hat, aber da ist dann vielleicht Die Hard wäre dann eher angesagt oder so und dann guckt man das zusammen oder eben auch, du hast das in der Vorbesprechung auch erwähnt, Jana, Herr der Ringe ist der klassische, so man trifft sich, man verabredet sich mit Freunden irgendwie in den Festtagen und dann guckt man das und das ist dann so ein Happening und es ist ein Gemeinschaftsgefühl, man taucht zusammen in eine eigentlich längst bekannte Geschichte ein und zelebriert das dann mit als Community Happening oder so.
Ja, das, voll. Ja. Und das funktioniert ja auch zu keiner anderen Zeit. Also das macht man zu Weihnachten vielleicht noch danach, so zwischen den Jahren irgendwie kurz vor Neujahr. Aber das passiert ja in dem Sinne nicht zu anderen Zeiten, außer man nimmt es sich irgendwie super explizit vor. Aber ich glaube, das ist so eine Zeit, in der das geballt passiert. Ja. So sich zusammenzusetzen mit der Familie oder mit Freunden, zu sagen, wir machen einen Herr der Ringe Nachmittag und trinken Glühwein oder machen eine Feuerzangenbowle oder so. Also es ist ja ganz zeitspezifisch.
Ja. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch durchs Jahr durch, also nicht mehr so viele Zeitpunkte, wo überhaupt alle haben auch nicht frei über Weihnachten. Es gibt viele Berufsgruppen, die dann doch arbeiten müssen. Ich habe ja als Pastor 17 Jahre lang den größten Stress an Weihnachten gehabt. Aber ich meine jetzt doch, der allergrößte Teil der Bevölkerung frei hat. Wo ist das sonst noch? An Ostern? Aber an Ostern verreisen viele. Das ist jetzt nicht das Community-Happening unbedingt. Aber Weihnachten, das bietet sich so an dafür. Also
genau, man ist so kollektiv raus, habe ich das Gefühl. Es ist so eine kollektive Wahrnehmung oder eine kollektiv andere Zeitrechnung vielleicht auch, ein anderes Zeitgefühl, was so für diese zwei Wochen, sage ich mal, von der Weihnachtswoche und der Silvesterwoche, je nachdem, wie lange man auch irgendwie frei hat oder raus ist, aber so dehnt sich über diese zwei Wochen aus, dass ist so ein anderer Rhythmus, den die Gesellschaft annimmt.
Naja, und draußen ist es kalt, ne? Du machst jetzt nicht unbedingt viel draußen, es sei denn, du wohnst in den Bergen und gehst Skifahren oder so, aber so normalerweise und dann sich zusammen in einen ebenfalls dunklen Raum zu setzen mit einem Fenster in eine andere Welt, ne? Mit einem, wo dir eine Geschichte aus einer anderen Welt erzählt wird, das das passt einfach, das holt einen ab.
Funktioniert einfach, ja. Also,
ja, voll. Ja, sehr schön,
finde ich.
Also das geht für mich, im Hochsommer ist mein Bedürfnis auch klein, jetzt den schönsten Sommerabend irgendwie vor der Glotze zu verbringen. Das ist, passt nicht gleich.
Ja, mein Bedürfnis ist dort gleich groß ungefähr, aber ich bin da wahrscheinlich auch eine Ausnahme. Also,
aber vielleicht, Jay, also ich will dir da nicht reingrätschen, aber vielleicht könnten wir ja jetzt so gegen Ende der Folge noch ein paar, ich weiß nicht, so Serientipps oder viel, ja, wenn wir jetzt so dabei sind, Weihnachten eignet sich, um alleine oder mit Freunden auch gewisse Dinge nachzugucken und so. Gibt's jetzt Dinge, die euch da auf dem Herzen, die ihr euch selbst vorgenommen habt oder die ihr schon gesehen habt und gedacht habt, wir können unsere seriengeneigte Hörerschaft nicht aus dem alten Jahr entlassen, ohne ihnen diesen Tipp noch mitzugeben?
Okay, ja, kurz.
Also ich hätte auf jeden Fall noch einen Tipp, und zwar hat der Gofi mich da drauf gebracht. Wir haben gerade bei Cobains Erben eine Folge zum Thema, die heißt Schöner Sterben. Und zwar, da geht es um unsere liebsten Filmtode, sozusagen. Also unsere 10 liebsten Filmtode. Und der Gofi erzählt dort von The Children of Men. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Und das ist ehrlich gesagt eben auf der metaphorischen Ebene der totale Weihnachtsfilm, weil da geht es um, ist ein Science-Fiction, es geht der in einer relativ runtergerockten, dystopischen Welt spielt, wo die ganzen Staaten wieder sehr klein geworden sind und sich abschotten und alles Mögliche. Und der Clou ist, es werden keine Kinder mehr geboren. Das letzte Kind ist vor 18 Jahren geboren worden und es gibt keine, ne, also das greift so die Überalterung der Gesellschaft aus zum einen und eben auch diese, ja, ich meine, wenn das so weitergeht, also auf der ganzen Welt seit 18 Jahren kein einziges Kind geboren. Und dann ist Clive Owen ist der Protagonist, der wird von den englischen Rebellen quasi engagiert, um eine junge, schwangere Frau quasi außer Landes zu schaffen. Und hier hast du natürlich total das Maria-Symbol. Also hier ist die erste Frau seit 18 Jahren, die wieder schwanger geworden ist, die quasi durch bürgerkriegsähnliche Zustände außer Landes geschafft werden soll. Und unterwegs wird dann auch das Kind geboren. Da sind wir dann ganz quasi bei der Krippe und im Stall, wenn du so willst, ne?
Ja.
Dieses Kind, auf der die Hoffnung der gesamten Menschheit liegt. Und es gibt dann so eine Wahnsinnsszene, relativ gegen Ende des Films, wo sie mit dem Kind auf den Arm durch so eine Art Kriegsgebiet laufen, ne? Alles völlig zerschossen um sie, da stehen sich zwei Armeen gegenüber, die sich befeuern und sie laufen da so mittendurch. Und sobald sie ankommen und die Leute, die Soldaten wahrnehmen, dass sie ein Kind auf den Arm hat, das gibt es ja nicht mehr quasi, ruht der Kampf plötzlich und alle schauen total ehrfürchtig, ne? Das ist quasi die Übersetzung von den Engeln, von den Hirten auf dem Felde, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, was der Engelschor singt. Und das ist so irre gedreht, weil die laufen dann durch dieses Schlachtfeld und die Soldaten hören auf zu schießen, gucken auf das Kind. Und sobald sie aber weiter sind, geht der Krieg einfach weiter. So, also das ist schon sehr, sehr lakonisch und bitter, aber es drückt meines Erachtens in einer modernen Form eben, also nicht mit roter Zipfelmütze und Schnee, drückt es einfach so unfassbar großartig die Weihnachtsgeschichte, den Weihnachtsgedanken
aus. Ja.
Ein Kind ist uns geboren. Hier kann man Hoffnung finden. Also große Empfehlung, wer den noch nicht kennt, Children of Men. Sagenhafter Film, sehr realistisch, nicht unbedingt leichte Kost, aber wirklich groß. Also ich finde definitiv ein großartiger Weihnachtsfilm.
Okay, wow, spannend. Habe ich noch nie gehört. Gut, Jana, hast du noch was? Serienmäßig haben wir noch gar nichts besprochen jetzt, gell?
Hast du was akut? Ich denke gerade noch. Ich habe gerade kurz mein Netflix durchgescrollt, was ich so alles gesehen habe.
Ja, also ich habe jetzt einiges geguckt die letzten Wochen. Es ist immer so, wenn ich viel Stress habe, dann gucke ich mehr Netflix. Dann das ist eigentlich so ein bisschen antizyklisch, das ja. Und ich habe drei Serien, die aber jetzt wirklich nicht weihnachtlich im eigentlichen Sinne sind, aber die ich einfach alle drei richtig geil fand. Es sind aber keine Geheimtipps, sondern die sind sogar jetzt wirklich zu den beliebtesten Serien auf Sky und Netflix auch geworden die letzten Wochen. Ich finde sensationell The Penguin, diese quasi Batman-Vorgeschichte ohne Superhelden, aber grandios gespielt. Colin Farrell in einer Rolle, in der man ihn zuerst irgendwie einen halben Tag lang völlig entstellt mit Prosthetics und so, und er wird zu einem übergewichtigen älteren Herrn, den man wirklich nicht mehr erkennt. Also du hast keine Ahnung, dass das Colin Farrell ist. Sensationell gespielt. Emotional tief, überhaupt nicht irgendwie so dieses, eben überhaupt nicht Superhelden-Genre oder so, sondern richtige Charakterzeichnungen, auch dieses Elend in Gotham quasi, Hashtag oder / New York, Bronx oder so, saugut gemacht.
Gotham, und dann natürlich, The Day of nicht New York, sondern natürlich Gotham City, ist ja klar, weil das spielt natürlich genau im Batman-Universum, aber das Batman-Universum eher so wie einen Scorsese-Film, also so düstere, mafiose Welt quasi. Und das ist schon Hammer. Also, kann ich mich nur anschließen, großartig.
Ja, ja. Also ich habe gesagt New York / New York, weil es so ein bisschen New York Vibes hat, die da gezeichnet, so Bronx Vibes, die da gezeichnet werden. Und dann The Day of the Jackal finde ich auch absolut grandioser Film mit Serie mit Eddie Redmayne. Das ist sowieso, ich finde, das ist einer der besten Schauspieler
alive. Der ist richtig gut.
Das ist grandiose Geschichte. Und dann eine dritte Serie, Detective Cross. Wie heißt er nochmal? Alex Cross. Finde ich auch richtig gut. Das ist eine Amazon Prime Serie. Die drei, die habe ich vor kurzem auch auf Facebook als meine Favorite Serientipps empfohlen. Also die habe ich mit größter Freude geguckt und sind alles Serien in erster Staffel quasi.
Ich habe jetzt doch noch was, das passt auch so, ist auch noch was komplett anderes, ist keine Serie in dem Sinne, aber ich war vor 2 oder 3 Wochen war ich krank und war aber nicht zu Hause, sondern war auf Heimaturlaub und lag quasi im Gästezimmer meiner Schwester und wusste noch weniger mit mir anzufangen als so. Und manchmal, wenn man so richtig krank ist, dann so richtig irgendwie vernünftigen Serien dann folgen, finde ich dann auch manchmal schwer. Und dann habe ich Last One Laughing geschaut. Und also, falls ihr das noch nicht gesehen habt.
Haben ja alle geguckt, ja. Also die Deutsche.
Ja.
Aber ich weiß, was
fand
ist.
Ich sehr witzig einfach. Konnte ich, wenn man so krank im Bett liegt und irgendwie denkt, so ich kann gerade nicht irgendwie groß irgendwelchen Handlungssträngen folgen, dann einfach Comedians, wirklich auch guten Comedians, zuschauen, wie sie sich versuchen, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und das ist einfach sehr witzig. Es ist einfach, und auch wirklich so die Klassiker. Da spielt dann in der einen Folge ist Otto dann.
Otto, ja.
Mega. Und denkst du, Otto, krass, einfach Otto. So. Und das war einfach so witzig. Also falls ihr irgendwie wirklich mal was zum Lachen braucht oder irgendwie vielleicht auch über die Feiertage irgendwo Tage habt, wo ihr irgendwie krank seid oder nicht so fit, das geht immer, finde ich.
Ich habe die alle geguckt und ich fand die witzig. Also fand die unterschiedlich witzig. Ja. Manchmal habe ich dann auch gescrollt. Ja. Aber ich meine, ich bin totaler Fan von Olli Schubert. Ich finde den grandios. Ja. Der spielt in mehreren Staffeln mit. Ja. Sträter finde ich genial.
Auch. Und Anke Engelke.
Anke Engelke, genau. Es war uns natürlich, muss man sagen, Peace Be With Him, Mirko Nonchef hat da auch, die Staffel ist sogar nach seinem Tod erst erschienen, die eine, hat auch geniale Auftritte, den kenne ich von Samstagnacht seit 25 Jahren oder so, also ja, genau, herzliche, leichte Unterhaltung.
Ganz, ganz leichte, nette Unterhaltung, wenn ihr wirklich einfach lachen wollt und euch amüsiert.
Für mich, von mir auch noch eine kleine Serienempfehlung, die läuft auf Disney Plus. Eine deutsch-französische Serie mit Daniel Brühl in der Hauptrolle, die heißt Becoming Karl Lagerfeld. Und da geht es um Karl Lagerfeld in den 70ern bis Anfang 80er Jahren. Und die ist wunderschön. Also es ist eine eher ruhige Serie, aber trotzdem mit einer total wunderschönen Optik und einem großartigen Soundtrack. Also die Titelmelodie ist irgendwie so ein sphärisches Ding, was einen irgendwie nicht loslässt. Sehr schön gedreht und auch wirklich, Daniel Brühl spielt großartig Lagerfeld, muss man sagen.
und so dieses hineingesogen werden in diesen Charakter. Es ist ja eher ein spröder Charakter, eher ein schwieriger Charakter. Aber die Serie schafft das so, dich da so reinzuziehen, auch in dessen Konflikte und so. Also die habe ich jetzt gerade durchgebinged, wirklich gestern. Sind 6 Folgen, kann ich sehr empfehlen, wenn man so jetzt nicht Action braucht, sondern eher so ein bisschen was Ruhigeres, sehr optisch auch stark Gemachtes sucht, sozusagen.
Also, klingt so, als würde mir das gefallen.
Ja, ich glaube, dir wird das gefallen, bin ich relativ sicher. Also,
ja, werde ich mal reinschauen.
Ja, das ist ja jetzt jede Menge Holz. Also da kann man ja also mehrere Festtagszeiten mit verbringen.
Man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten euch keine Hausaufgaben mitgegeben, ihr lieben Zuhörenden. Es gibt jetzt genug Stoff, womit ihr eure Festtage verballern könnt, wenn ihr wollt.
Ja, genau. Also keine Ausreden mehr. Und nächstes Jahr hören wir uns wieder mit Popcorn Culture. Willst du noch einen Schlusssegen sprechen?
Ja, einen Schlusssegen? Einen filmischen Schlusssegen oder so?
Oder May nicht? Bruce Willis be with you.
Oh ja, der Bruce Willis. Ja.
Genau. Be Willis with you, Motherfucker.
Gut, sehr schön.
Das ist ja.
Amen.
Ja. Die Hard, genau. Hello. Ihr Lieben, macht's gut.
Jo, tschüss, bis ins nächste Jahr.
Tschüss. Revlab.